ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Johann Lafer. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er kann seine Rezepte gar nicht mehr zählen. Immer wieder hat Johann Lafer neue, tolle Ideen. Er kocht seit 40 Jahren im Fernsehen und schreibt immer wieder neue Bücher. Darüber erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Sounds App finden können. Johann Lafer, inzwischen 68, hat eine Menge erlebt. Er hat heute kein Restaurant mehr und genießt das Leben ohne den täglichen Küchenstress und vielen Terminen. In unserem Podcast spricht er über Sommerküche, übers Grillen, leichte Suppen oder selbst kreierte Eissorten und über seine Wünsche an unsere Gesellschaft, über Urlaub, Trödelmarkt oder die Fußball-WM, die gerade begonnen hat. Johann Lafer jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Wir sehen Sie regelmäßig in der ZDF-Küchenschlacht. Sie kochen schon Jahrzehnte tolle Gerichte im Fernsehen. Sie sind Genussmensch und heute soll es um Ihre Sommerküche gehen. Denn wir alle wollen Leichtes, Gesundes, auch mal Deftiges. Und wir wollen so einiges auf unseren Grill legen. Es ist ja Saison. Was kommt denn auf Ihren Grill?
Ja, was kommt auf den Grill? Ich meine, der Grill ist ja mittlerweile, glaube ich, ein vollumfängliches Küchengerät im Freien. Man hat früher natürlich, so ich zumindest in meiner Kindheit, gekannt, Schweinenackensteak und Würstchen. Das hat sich längst verändert und es wäre jetzt für mich sehr, sehr schwer, nur zwei, drei Beispiele zu nennen, was auf den Grill kommt. Ich kann nur sagen, pauschal gesehen ist es von mir aus, von der Vorspeise bis zum Dessert, alles ist möglich auf dem Grill zu machen.
Aber machen wir es mal konkret. Was legen Sie sich auf Ihren Grill, wenn Sie sagen, heute Abend wird gegrillt?
Also zunächst mal sehr, sehr viel Gemüse, das ich vorher mariniere. Mhm. Mittlerweile sind ja auch Möglichkeiten vorhanden auf dem Grill, dass man das nicht mehr auf den Rost legt, sondern auf so Planchas, wo auch dann die Marinade nicht auf die Feuerstelle tropft, damit dann nichts verbrennt. Mhm. Dann natürlich sämtliche Fische, natürlich Fleisch, aber nicht so viel bei mir. Ich bin jetzt nicht der größte Fleischfan, aber so alles, was mit Meeresfrüchten und Fischen zu tun hat. Und natürlich auch selbst Obst. Also ich sag mal, so ein schön gegrillter Pfirsich oder eine Wassermelone oder auch eine Aprikose. Also im Sommer, wenn die Früchte da sind, das schmeckt mega gut. Also es ist wirklich so gegrillt und dann dazu ein bisschen Käse, also herzhaft oder auch etwas Süßes. Ich liebe das, weil, warum liebe ich das? Weil es ist einmal eine besondere Atmosphäre im Freien und Grillen ist natürlich auch sehr gesund.
Und Sie machen auch Burger auf dem Grill, ne?
Ja, selbstverständlich, aber ich sage mal, Burger ist eher dann so einfacheres Grillen. Wir machen auch Pizza auf dem Grill natürlich, das ist mega perfekt. Also ja, es gibt alles Mögliche. Also es ist wirklich, der Fantasie und auch dem Inhalt sind keine Grenzen gesetzt.
Also Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie auch Obst auf den Grill legen. Bei mir ist es die frische Ananas. Machen ja inzwischen auch viele meiner Freunde nach.
Mega, mega. Also Ananas, die Engländer haben das ja, ich habe das mal beim Blumenthal gesehen, so eine Tradition. Die tun da über dem Grill die Ananas so aufhängen, geschält und dann aufhängen so und lassen die so einen Tag immer nur von der Hitze, die vom Grill unten kommt, so schön außen bräunen. Und dazu so ein Löffel Honig und ein Eis. Es ist ein Mega-Nachtisch, wirklich, ohne Witz.
Also bei uns wird die Ananas so auf den Grill gelegt und dann kommt ein bisschen Pfeffer drüber.
Ja.
Und das essen wir auch zum Fleisch.
Ah ja, das ist auch gut, sicher. Ja. Also Ananas ist ja auch in der indischen Küche, in der asiatischen Küche ein fester Bestandteil von herzhaften Gerichten.
Sie machen zum Burger eine leckere Guacamole. Wie machen Sie die?
Ja gut, Guacamole ist ja eigentlich nichts anderes, wie indem ich eine Avocado, die gut reif ist, erstmal schäle, sie mit der Gabel dann natürlich ohne den Kern zerdrücke, wobei ich lasse den Kern immer in dem Avocado-Mousse liegen, damit die Avocado nicht braun wird. Mhm. Dann geben wir dazu kleingeschnittene Schalotten, wir geben dazu Olivenöl, natürlich Chili, wir geben dazu Korianderkraut, Limettenschale, Limettensaft. Und dann wird das alles gut verrührt und wenn man das dann hat, das ist ja in Mexiko so das absolute Highlight-Produkt, das gibt es in jedem Restaurant, wenn man reingeht, auf dem Tisch in Schälchen. Ich mag das sehr, weil es für meine Begriffe A ist die Avocado sehr, sehr gesund, das weiß man, und B natürlich ist sie auch sehr, sehr leicht verdaulich. Also dieses gesunde Fett von der Avocado, das macht echt Freude.
Alle Rezepte, die wir heute besprechen, stellen wir nach unserer Sendung auch auf unsere Online-Seite mdrsachsenradio.de. Wie geht's bei Ihnen zu Hause so sonntags zu? Ausschlafen, frühstücken, Beine hoch, Fragezeichen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also der Sonntag ist wirklich der Familientag. Das ist also schon, nachdem wir Gott sei Dank kein Restaurant mehr haben, etwas mehr die Freizeit genießen können, ist der Sonntag heilig. Wir gehen also Sonntag früh stehen wir auf, wir gehen also sehr gerne in den Gottesdienst und dann machen wir ein sehr ausführliches, ein Frühstückstisch oder ein sehr ausführliches Frühstück, wo wir uns sehr, sehr gemütlich hinsetzen. Ich lese dann immer eine Zeitung und dann sprechen wir so ein bisschen über die vergangene Woche und auch über die Woche, die vor uns steht, planen so ein bisschen und mittags, ich gehe sehr gerne mit meiner Frau auf den Trödelmarkt. Ja, wir gehen dann einfach auch spazieren am Sonntag oder fahren irgendwo hin, besuchen jemand. Der Sonntag ist sehr familiär.
Wenn Sie sagen, so ein ausgiebiges Frühstück, dann gibt es sicher Sonntag auch vielleicht irgendwas, was es in der Woche vielleicht so nicht gibt.
Ja, sonntags gibt es Rührei.
Ja.
Immer, das ist so Tradition. Dann gibt es sonntags immer natürlich, wir essen sehr gerne Schwarzbrot, aber sonntags holen wir uns ausnahmsweise auch mal frische Brötchen beim Bäcker. Mhm. Und wir machen dann also die Dinge, die man sonst so im Kühlschrank hat, die man eher unter der Woche nicht anfasst, wie Marmelade oder auch andere Spezialitäten, Aufstriche. Alles kommt auf den Tisch und dann sitzt man da und genießt einfach. Aber ich muss sagen, meistens ist der... Ja, wie soll ich sagen, die Gier unter Anführungszeichen größer als der Magen. Man baut alles hin und dann stellt man fest, Mensch, Meier, man isst doch fast immer nur das Gleiche und die Hälfte bleibt wieder stehen. Aber es ist ein toller Eindruck, vor einem schönen Gabentisch zu sitzen. Lebensmittel, die Natur zum Leben ist für mich ja ganz entscheidend und ich bin sehr dankbar, dass ich das genießen darf. Nicht alle Menschen auf dieser Welt können so von sich reden und deswegen, wie gesagt, ist der Sonntag ein besonderer Tag.
Apropos Rührei. Im Internet kann man sehen, wie man ein gutes Rührei zubereitet. Das zeigen Sie da. Was machen wir falsch? Oder was machen die meisten vielleicht falsch?
Weiß ich nicht, ob die Leute was falsch machen. Aber es ist spannend, dass dieses Rührei ja, ich glaube, über 2 Millionen Aufrufe hat. Das finde ich mega. Jetzt habe ich so viele Jahre, über 50 Jahre in der Küche verbracht mit, ich sage es mal bewusst, der gehobener Gastronomie. Und jetzt auf einmal bin ich beim Rührei gelandet. Aber es ist das Einfache und trotzdem muss es gut sein. Und ich meine, was mache ich? Wir nehmen die Eier, wir schlagen die in eine Schüssel, geben dazu etwas Salz, Pfeffer und flüssige Sahne. Dann wird das also verrührt, ganz leicht, nicht zu stark. Und dann schüttet man das in eine kalte Pfanne, die vorher mit Butter ausgerührt wurde, also ausgestrichen wurde. Und dann tun wir da das Ei rein. Und dieses Ei stellen wir dann auf und dann machen wir den Herd an und lassen das langsam stocken, indem man das Ei immer von außen nach innen mit so einer Gummispachtel schiebt, sodass in der Mitte so eine saftige Blüte entsteht.
Und langsam ist das Zauberwort, ja?
Langsam Geduld haben. Also nicht unten braun und oben komplett blass, wie vom Tod erschrocken. Nein, das muss schön zusammengeschoben werden. Und dann haben wir so eine schöne, saftige, wunderschöne Blüte. Und dann streuen wir noch ein bisschen vielleicht grobes Salz drüber und Schnittlauch. Und dann ist es ein perfektes Rührei. Es muss saftig sein, es muss cremig sein. Dazu ein Schwarzbrot mit ein bisschen Butter.
Oh, es könnte ich jetzt gleich essen.
Ah, ich auch. Also es ist ein geiles Gericht. Ich liebe es einfach.
Die Sommerküche, Ihre Sommerküche ist heute ein Thema. Der Sommeranfang steht vor der Tür. An warmen und heißen Tagen darf es Abkühlung geben. Und ich habe da was über ein geeistes Süppchen aus Melone und Gurke gelesen. Klingt gut. Wie geht's denn?
Ja, also das ist relativ einfach. Man mixt einfach Melone und Gurke zusammen mit ein paar Eiswürfel. Man macht rein ein bisschen Weißwein, Zitronensaft, man macht auch rein ein paar Gewürze wie ein bisschen Chili, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und da muss ich einfach sagen, das sind so diese Erfrischungen, die man im Sommer braucht, weil ich meine, immer nur Wasser ist sicherlich okay, aber es ist auch langweilig. Und so ein Süppchen gemacht, was ja wesentlich mehr Aroma hat und auch wesentlich mehr Inhaltsstoffe, Vitaminen, zum Beispiel Mineralien, das ist natürlich auch wertvoll, wenn man das isst. Und wie gesagt, da braucht man gar nicht so viele Rezepte, sondern man muss ein bisschen fantasievoll sein. Man muss einfach die Dinge, die im Garten sind, analysieren. Man muss sich auch Gedanken machen, was könnte dazu passen. Und dann kann man so kalte Süppchen problemlos selber machen.
Also Melone, Gurke könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen Minze dazu.
Minze ist auch wunderbar. Gut, ne? Minze, Basilikum. Okay. Also es gibt ja jetzt mittlerweile diesen kleinen kretanischen Basilikum, der so in so Mini-Basilikum, der wächst in so, fast so wie Blüten sieht das aus. Mhm. Das schmeckt mega. Also Basilikum ist sowieso im Sommer. Limette, Basilikum, Zitronenschale, Zitronensaft. All das ist eine wunderbare Grundlage für kalte Suppen, aber auch für schöne Desserts.
Die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen. Heute Abend, 19 Uhr, das erste Gruppenspiel Deutschland gegen Curaçao. Wir grillen alle vom Fußball gucken. Schauen Sie auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, glaube ich, so selten die Weltmeisterschaft und dann natürlich noch Deutschland zu schauen, ist mega spannend. Es ist in der Tat so, auch wir machen das so, wir haben einen großen Garten, wir grillen vorher, wir laden meistens Freunde ein und wenn wir dann gegessen haben, dann gehen wir rein und schauen uns dann vor dem großen Fernseher das Fußballspiel an.
Ihr Tipp für heute Abend?
Deutschland wird gewinnen, ich sag mal 2-0.
Okay. Wem drücken Sie eigentlich so mehr die Daumen? Sie sind ja Österreicher und Österreich ist ja auch bei der WM.
Ja.
Nach vielen, vielen Jahren haben die sich mal wieder qualifiziert.
Also bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust, ist klar. Also ich schaue mir beide Mannschaften an. Natürlich ist es schön, wenn der Kleine gegen den Großen auch mal was erreicht. Aber ich bin da offen. Ich bin auch Realist, ich muss sagen. Fußball ist sicherlich auch sehr viel Tagesform. Es ist aber auch natürlich letztendlich eine Frage des Potenzials einer Mannschaft und der Talente. Ich glaube, das hat nichts mit der Größe des Landes zu tun, sondern etwas mit den Stars und mit den Talenten zu tun. Ich gönne allem das Beste, aber wie gesagt, am Ende freue ich mich, wenn einer der beiden ganz weit vorne ist.
Sie haben in einer Talkshow mal gesagt, in unserer Gesellschaft wird zu oft das Negative herausgestellt. Haben Sie das Gefühl, wir sollten anders, irgendwie besser miteinander umgehen?
Ja, also das ist nach wie vor so. Ich finde, es wird sogar immer schlimmer. Wir bewegen uns in eine Richtung, die ist mir zu negativ. Wir haben natürlich prinzipiell, wie viele andere auch, wirtschaftliche Probleme. Das, glaube ich, kann man nicht übersehen, auch nicht überlesen, nicht überhören. Aber wir müssen auch nicht immer nur die Negativbeispiele so ganz oben ansiedeln. Man muss auch mal Leute oder auch andere Themen, die auch erfolgreich sind, muss man auch also in den Mittelpunkt drücken. Und das ist ja immer diese negativen Schlagzeilen und auch die negative Berichterstattung ist natürlich die viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Aber manchmal muss ich sagen, also ist mir das ein bisschen zu viel. Und wir müssen auch nochmal überlegen, was wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland geschafft haben. Was ist entstanden? Woher kommt man? Wie viel Glück haben wir gehabt? Wie viele Situationen haben sich wirklich verbessert? Und dass das nicht immer in eine Richtung gehen kann, glaube ich, das muss man verstehen. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir alle wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr die Ärmel hochkrempeln müssen, um an dieses Wirtschaftswunder oder an diesen Erfolg anzuschließen. Das wird uns nicht erspart bleiben. Von nichts kommt nichts, das sage ich auch in der Küche. Wenn ich heute nur Wasser koche, habe ich Wasser, daraus wird kein Wein. Und wenn ich heute in meinem Alltagsumfeld, in meinem Berufsleben immer nur den Weg des geringsten Widerstandes gehe, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann nicht so weit sein, dass ich sage, ich bin von Erfolg gekrönt. Und ich wünsche mir, dass die Menschen die Realität ein bisschen natürlicher begreifen und auch natürlicher dem gegenüberstehen und hoffentlich auch bereit sind, einen Teil dieser Verantwortung mitzutragen.
Sie treffen nun eine Menge Leute, Sie haben mit vielen Menschen zu tun. Was ist Ihnen ganz persönlich so im Umgang mit anderen Menschen wichtig?
Naja gut, es ist erstmal Respekt und Anerkennung. Also das ist eines der beiden Dinge, die in Deutschland für meine Begriffe viel zu wenig gelebt werden. Also Man muss jemandem gegenüber erstmal respektvoll auftreten. Ich habe oft Erfahrung, auch wenn ich in ein Hotel komme, dann wirst du gleich geduzt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer noch für mich den Wunsch, sie ist ein Respektswort und das ist auch gut, wenn es so ist. Aber wenn du reinkommst, du Johann, was möchtest du hier? Dann denke ich mir mal, hallo, woher kenne ich die Leute oder was haben die für einen Anlass, mir gegenüber so aufzutreten? Ist aber nur eine Kleinigkeit. Es gibt andere Dinge im Straßenverkehr, in der Fußgängerzone, beim Einkaufen. Ich hatte gestern auch die Situation, da stelle ich mich in die Reihe, warte auf dem Parkplatz, dann fährt ein Stück weiter vorne einer raus und der lang hinter mir kam, fährt da rein. Und dann sage ich dem, ja, hallo, was soll das denn? Sagt er, ja, was willst du da? Und so weiter. Also ich finde das einfach menschlich so egoistisch, so nur auf sich bezogen. Mhm. Ein bisschen mehr Nächstenliebe, ein bisschen mehr Fairness, ein bisschen mehr Gelassenheit. Und ich glaube, vieles wird sich erledigen. Aber ich habe so das Gefühl, jeder versucht so mit seinen Ellbogen für sich ein Umfeld zu generieren, was einem in eine Situation bringt, möglicher Vorteile. Für mich sind das aber keine Vorteile. Für mich sind das egoistische Züge. Und ich wünsche mir da ein bisschen mehr Laissez-faireheit, ein bisschen mehr Gelassenheit. Und ich wünsche mir auch, dass man ein bisschen über seine Menschen im Umfeld nachdenkt und nicht nur sie als irgendwas Statisten ansieht, sondern ganz im Gegenteil, dass man denen ein bisschen mehr Respekt und Anerkennung schenkt.
Und Freundlichkeit.
Ja, Freundlichkeit sowieso. Ich meine, da so wie in den Wald hineinschreit, kommt das Echo zurück. Ich glaube, das ist nichts Neues.
Wir machen weiter mit einer Schnellantwortrunde für Johann Lafer. Mein Lieblingsessen aus meiner Kindheit.
Ist eindeutig das Schnitzel meiner Mutter.
Heute esse ich besonders gern.
Sehr viel Gemüse in allen Variationen mit einer großen Vielfalt der Gewürzwelt.
Geld gebe ich gern aus für.
Also mittlerweile Antiquitäten. Ich bin süchtig nach dem Scheiß.
An anderen Menschen mag ich.
Ja, dass sie mich so nehmen, wie ich bin.
Auf die Palme bringt mich.
Wenn jemand keinen Anstand hat für Benehmen.
Meine größte Stärke?
Ist, kreativ zu sein.
Meine größte Schwäche?
Keine Geduld zu haben.
Was ich gar nicht gern esse,
ist Matthäusfilet, weil ich in meiner Kindheit ein absolutes schlechtes Erlebnis habe.
Okay. Ist meistens irgendwas, was man nicht isst, kommt dann aus der Kindheit, irgendein Erlebnis. Ne?
Ja, ja. Ich bin immer bei der Schule, ich musste 4 Kilometer zu Fuß gehen, dann wollen wir nach Hause weg sind und dann die Emmeladen, da hatten immer so auf dem Theke so ein großes Glas mit Rollmöpsen und die haben mich immer so angelacht und mich hat es immer geekelt und eines Tages, da ist mir das so übergekommen, dieses Zeug da.
Okay.
Und dann später, als ich wieder dann in diese Nähe kam, habe ich gesagt, nee, Johann, alles geht, aber das geht nicht mehr.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn ich abends ins Bett gehe und sage, ja, ich habe mich über wenige Dinge aufgeregt.
Sie sind ein Sommermensch, lieben den Sommer, Fragezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Also Winter ist für mich so eine, ja, obwohl ich gern Skifahre, aber nur Skifahren. Aber Winter, wenn das im Herbst so, wenn die Blätter runterfallen, wird alles so grau, da muss ich sagen, ah, das ist nicht meine Zeit. Ich liebe, wenn es warm ist, wenn du rausgehen kannst, wenn der Grill vor der Tür steht und wenn alles blüht und wenn alles wächst. Das ist ein Traum.
Fahren Sie auch, wie die meisten von uns, in den Sommerurlaub?
Ja, immer. Aber nicht in der Hauptzeit.
Nicht in der Hauptzeit.
Also wir fahren meistens im, ich sag mal, Ende April, Anfang Mai, wenn oder Mai vielmehr. Und dann im September, ich habe Ende September Geburtstag, Ende September, Anfang Oktober. Ich finde immer, mittlerweile sind das so schöne Jahreszeiten. Sie sind A, in der Frequenz an bestimmten Stellen nicht überlaufen. Und B, natürlich ist es in der Regel immer so von der Temperatur her viel angenehmer, als wenn ich im Hochsommer fahre. Mhm.
Wo geht's dann hin?
Wir gehen sehr gerne nach Istrien, wir gehen sehr gerne nach Griechenland, wir gehen sehr gerne im Herbst auch mal in die Berge zum Wandern, also ganz unterschiedlich. Also früher sind wir im Januar immer nach Asien gefahren, das hat sich jetzt ein bisschen reduziert, aber wir lieben mittlerweile Mitteleuropa und ich habe mir vorgenommen, jetzt möchte ich gerne mal nach Albanien, weil alle sprechen von Albanien, keine Ahnung, muss sehr schön sein. Also eins nach dem anderen.
Gutes Essen erfordert gute Zutaten. Man kann viel tun, um sich gesund zu ernähren, um auch Krankheiten vorzubeugen oder auch in den Griff zu bekommen. Es gab ein Buch, an dem Sie mitgeschrieben haben, Essen gegen Schmerzen. Kann man Essen machen gegen Schmerzen?
Naja gut, man kann ja schon Lebensmittel zu sich nehmen, die eine bestimmte Inhaltsstruktur haben, um sich dann von diesen Schmerzen oder beziehungsweise, dass die Schmerzen nicht mehr diese Ausprägung haben, wie sie normalerweise haben. Also das, glaube ich, ist heute so, dass ja nachweislich 60% aller Krankheiten ernährungsbedingt sind. Und ich habe ja selber ganz starke Arthrose gehabt. Ich wurde an einem Knie operiert und ich habe es geschafft, tatsächlich durch Ernährungsumstellung das zweite Knie so hinzubekommen, dass ich der Operation mich entziehen konnte.
Also, dass Sie viel Gemüse jetzt essen, hat auch damit zu tun?
Ja, also was natürlich, sagen wir, was zwei Dinge sind, nicht ganz so für den Körper perfekt, sind Milchprodukte und natürlich Zucker. Man weiß heute, dass ja die Krebszellen und so weiter nur wachsen können, wenn sie genug Zucker bekommen zum Beispiel. Oder man weiß auch, dass bestimmte Enzyme heute im Körper durch bestimmte Produkte entstehen oder zugeführt werden. Und deswegen habe ich mich da ausführlich damit beschäftigt. Und wir haben vorhin über Guacamole gesprochen. Avocado ist zum Beispiel ein wunderbares Produkt, was sehr viele Antioxidantien hat und so weiter und so fort. Die wilden Heidelbeeren, da gibt es also ganz viele Lebensmittel. Alle Arten von Nüssen zum Beispiel. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Und ich muss sagen, es geht mir viel besser. Ich habe ungefähr 20 Kilo abgenommen durch diese Ernährungsumstellung. Und wie gesagt, ich habe es geschafft, meine Knieschmerzen so wegzubekommen durch die Ernährungsumstellung, dass ich heute sagen kann, ja, wenn man bewusst über längere Zeit, nicht nur 14 Tage, sondern über 2-3 Jahre seine Ernährung umstellt, dann hat es mega Auswirkungen auf das Gesundheitssystem.
Wie sportlich sind Sie? Was machen Sie mit Ihren 68, um fit zu bleiben?
Ja, also ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, immer schon seit meiner Kindheit. Und ich gehe sehr, sehr viel spazieren. Also wir wohnen ja in einer Weingegend mit wunderbaren Landschaften, mit Höhen und Tiefen. Und wir machen wahnsinnig viele lange Spaziergänge. Das ist so ein bisschen auch Nordic Walking, mache ich sehr gerne. Und ich habe zu Hause einen Hometrainer. Und den nutzen wir dann, wenn wir nicht rausgehen morgens oder wenn ich nicht rausgehe. Aber das ist wichtig für mich, weil ich weiß, dass mein Körper nach einem Ausgleich verlangt und dieser Ausgleich ist eben, sind eben diese Sportarten.
Sie haben eine Hubschrauberpilotenlizenz gemacht. Nützt das noch heute noch irgendwas? Fliegen Sie noch?
Ja, sicher, aber ich bin ja schon in einem Alter, wo natürlich die, sagen wir nur noch im Privaten das Ganze möglich ist. Wir hatten ja früher einen Gewerbebetrieb damit und haben ja auch Gäste geflogen zu diversen außergewöhnlichen Plätzen in Deutschland, darüber hinaus auch Heli-Picknick gemacht. Aber jetzt ist das nur noch mein persönliches Vergnügen, mein Hobby. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das 1999, 2000 gemacht habe. Es war mein Wunschtraum damals. Ich habe schon als Kind immer Modellflugzeuge gebaut und irgendwann wollte ich dann selber auch mal so etwas beherrschen. Und das hat mir damals sehr gut getan, hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gebracht. Gut, viele haben gesagt, es ist jetzt abgehoben, es ist der Größenwahnsinnig geworden, aber ich kann nur jedem empfehlen, der das sagt, macht mal den Schein, probiert das mal. Das geht nicht aus der Hosentasche.
Sie sind seit 1990 verheiratet. Liebe geht bei Ihnen auch durch den Magen. Was kochen Sie sich, wenn Sie sich's mal besonders gut gehen lassen wollen oder gehen Sie dann essen?
Wir machen beides. Also gestern, wir waren dann bei einem, ja, einen sehr, sehr guten, ich sag mal bewusst, Italiener, aber auch gemischt mit deutscher Küche. Wir haben da uns mittags sehr verwöhnen lassen, muss wirklich sagen. Wir saßen da ganz entspannt auf der Terrasse. Wir haben uns da zwei Vorspeisen bestellt, zwei Hauptgänge. Wir trinken mittags keinen Alkohol, aber schöne Sachen dazu. Und ich muss wirklich sagen, das ist das, was ich genieße, wenn man so ohne irgendeinem Zwang aufstehen zu müssen. Früher war immer alles unter Druck. Jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich das machen. Das ist ja alles heute vorbei. Gott sei Dank, heute ist das alles ein bisschen entspannter. Das genießen wir sehr. Oder wir haben auch sehr gerne Leute eingeladen. Dann koche ich oder meine Frau und versuchen eben da mit 3-4 Gängen unsere Gäste da in der Küche, die offen ist, wo man in der Küche sitzen kann, zu verwöhnen. Und die Gäste können zuschauen.
Das klingt toll. Ihre Kinder sind erwachsen. Was machen
ja,
die?
Ja, sind beide im Ausland. Unser Sohn hat sich beschäftigt mit KI, mit Industriedesign in dem Computerbereich. Und unsere Tochter ist eine sehr berühmte und bekannte Content-Managerin, die große Marken macht, die ihr alle kennt. Also ganz, ganz große Marken. Die betreut also wirklich große Konzerne in der Präsentation. Content nennt man das, hat in London studiert, lange, hat lange in London gelebt und lebt jetzt in Den Haag.
Ich hätte gern noch ein schönes Rezept aus Ihrer Sommerküche. Gazpacho ist ja sowas, also ich mag das sehr an heißen Sommertagen. Ja. Kann man ja auch selbst machen. Vielleicht mal so kurz erklärt, wie macht man eine schnelle Gazpacho?
Gazpacho gibt es ja ganz viele. Da habe ich auch einen besonderen Tipp, wenn man heute zu den Paprika und zu den Tomaten und auch zu den Zwiebeln und das, was alles in den Mixer kommt mit Tomatensaft, auch ein paar Erdbeeren dazu gibt. Erdbeeren, finde ich, und dieser Paprika-Geschmack zusammen ergibt also eine wunderbare Kombination. Chili rein, natürlich Zitronensaft, Zitronenschale oder Limettenschale. Die muss gut kräftig abgeschmeckt sein, die muss eiskalt sein. Dann macht man so ein paar kleine Gemüsewürfel rein, noch Zucchini, Gurkenwürfel, vielleicht auch ein bisschen Paprikawürfel und ein paar Croutons oben drüber. Und das dann vielleicht sogar auf einer Schüssel serviert, wo unten drunter Eis ist, dann muss ich sagen, das ist im Sommer wirklich ein tolles Gericht. Dazu vielleicht noch ein Baguette im Knoblauchöl geröstet. Also ich könnte das wirklich immer essen, weil es wirklich lecker ist. Aber ja, es muss halt gut gewürzt sein. Ja. Oft schmeckt es so wie vom Tod erschrocken oder wie Krankenhausküche, das kannst du vergessen. Die muss Pfiff haben, die muss Säure haben, die muss Süße haben. Da muss ein bisschen Olivenöl oben drüber, ein gutes Olivenöl mit ein bisschen Ausdruck.
Da ich muss find, man sich auch mal trauen, richtig was reinzuhauen.
Ja, genau,
ne?
Genau. Da muss was rein. Da kannst du wirklich sagen, auch hier, wenn nichts drin ist, kommt nichts raus, kannst du vergessen, das schmeckt dann einfach nicht.
Wir erleben Sie bei der Küchenschlacht. Sie sind Experte beim Quiz-Champion. Sie haben immer wieder neue Ideen für leckeres Essen und viele von uns sind immer wieder fasziniert, wenn wir so Kochsendungen schauen. Ich sage dann immer, ach, das könnte man doch auch mal machen und irgendwie macht man es dann doch nicht.
Ja,
woran liegt denn das?
Das ist das große Problem. Eigentlich müssten nach so vielen Sendungen, ich glaube, ich bin jetzt seit 85 im Fernsehen und habe über was weiß ich, wie viele Rezepte gemacht, kann ich gar nicht mehr aufzählen, müsste doch jeder sagen, Mensch, Meier, ich koche wieder Lava zu Hause. Aber es ist in der Tat so, das scheitert an der Konsequenz. Man muss erstmal natürlich dann die Produkte besorgen, dann muss man gucken, wo finde ich das Rezept. Gut, es ist heute mittlerweile einfacher, das kann man im Internet nachschauen. Aber da muss man die Konsequenz besitzen, wie gesagt, zu Hause alles so zu machen. Und dann denkt man, na, vielleicht beim nächsten Mal. Es war ja früher bei Kerner kocht immer so, dass die Leute ja, ich sag mal, die sind ja dann nackt im Bett gelegen wahrscheinlich und haben den Kerner Koch geguckt und dann haben sie eine Würstchen aus dem Kühlschrank geholt, weil sie Hunger hatten zum Schluss. Also, verstehst du, das ist halt so ein bisschen dieses zwischen Wunsch, Traum und Umsetzung. Das kennen wir ja alle, gell? Man nimmt sich so viel vor, aber irgendwann scheitert es dann an der Konsequenz. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir so sehr, dass die Leute einfach zu Hause auch bedingt, dass die Lebensmittel ja sehr teuer geworden sind, mehr kochen, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen. Ich glaube, das ist die beste Investition. Ich kann das nur von mir selber sagen. Ein Tag ohne gutem Essen ist ein verlorener Tag. Was soll das denn? Ich meine, musst leistungsfähig sein, musst fit sein, musst gut gelaunt sein. Und dann holst du dir so eine komische Wurstsemmel irgendwo. Nee, sorry, das ist mir zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung für meinen eigenen Körper.
Gehen Sie eigentlich auch mal zur Konkurrenz essen? So
ja.
Alexander Herrmann,
Überall. Ich finde diese Kollegen großartig, weil ich meine, wir sind Kollegen, wir sind ja Weggefährten, Mitstreiter, wir sind auch Wegbereiter für neue Wege in der Gastronomie und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich werde also jetzt nächste Woche wieder in München in ein ganz tolles Restaurant gehen. Kennt jeder natürlich in der Spitzengastronomie. Ja, weil ich es finde, dass gerade wir müssen die Kollegen auch unterstützen und wir wissen auch, was dahinter steckt. Wir haben ja auch das Verständnis, warum ein Essen dort etwas teurer ist als in einem normalen Restaurant. Und deswegen kann ich nur auch den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, dass sie jetzt einfach mal irgendwo mal sagen, okay, man, wir haben jetzt ein besonderes Jubiläum oder ein Genesungstag oder Hochzeitstag oder was auch immer. Man sollte schon auch in solche Restaurants gehen, um die Bandbreite der Kulinarik besser zu verstehen.
Seit vielen Jahren engagieren Sie sich für gesunde Schulverpflegung. Was konnten Sie bewirken? Was machen Sie da?
Na ja, gut, es hat begonnen vor vielen, vielen Jahren. Da war meine Idee, die ich damals Herrn Seehofer, der damals Landwirtschaftsminister war, vorgetragen habe, ob man nicht sowas wie die Franzosen und die Schweizer machen, eine Woche Semaine de Goût oder die Woche des Geschmacks in Schulen, wo Erzeuger, Landwirte, Köche in der Woche in der Schule sich ausschließlich oder fast ausschließlich um Kulinarik, Essen, Lebensmittelkunde sagen wir, einbringen. Und das ist ja dort sehr vorbildhaft und sehr beispielhaft. Das haben wir dann in Deutschland versucht einzuführen. Das ging aber nicht, weil Schurgesetz ist Ländersache, ist keine Bundessache. Mhm. Und so muss man erstmal Bundesländer gewinnen, die da mitgemacht haben. Das habe ich dann mit Ilse Aigner weitergeführt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte einfach etwas wirklich selber auch mit einem gewissen wirtschaftlichen Risiko mit auf die Beine stellen. Und wir haben dann in Bad Kreuznach eine Mensa gebaut und haben dann über 5 Jahre versucht, mit der Hochschule Fulda in Verbindung mit den Professoren Ökotrophologie und darüber hinaus Ernährungslehre, haben wir versucht, das Schulessen zu revolutionieren, auch im Rahmen des finanziell Möglichen. Das muss man mal heute sagen. Das ist ja leider Gottes das große Problem, dass da heute nicht genügend Budget vorhanden ist, um das zu machen. Aber ich kann Ihnen sagen, es wäre so, so, so wichtig, dass die Kinder, die heute ja in ihrer Bildungsphase sind, die zum Teil ohne Frühstück in die Schule kommen, dass diese einmal zumindest am Tag ein vernünftiges, warmes, nachhaltiges Essen bekommen. Daran arbeite ich. Ich habe so viel Geld auch schon gespendet für Institutionen, um das zu unterstützen. Aber ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte.
Ist ja nicht nur ein Problem in Schulen, dass immer weniger auch wirklich gekocht wird. Kitas, Krankenhäuser, überall das gleiche Problem, das Geld. Ja.
Genau, so sieht es aus. Und ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Krankenhaus. Ich wünsche niemanden, der dort aus meiner Sicht hinein muss, um sich wieder gesund zu bekommen oder zu genesen zu sein. Und dann kriegst du ein Essen, in dem das so aussieht. Mittags ist es ein undefinierbares Gemüseragout mit Nudeln, die ohne Salz und Pfeffer auf den Teller kommen. Und abends ist es eine Scheibe Brot, die ist so trocken, die kannst du auch an die Wand kleben, da bleibt sie hängen, drei Wochen lang so. Und dann noch dazu eine Wurst, die ist jeden Tag die gleiche mit einem Bäckchen Butter. Ich weiß nicht, ob sich da jemals irgendjemand, der verantwortlich, mitverantwortlich ist für das Gesundheitssystem, Gedanken gemacht hat, ob das der richtige Weg ist. Aber offensichtlich will man das nicht anders oder kann man nicht anders. Ich will es aber nicht verstehen und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Gesellschaft die Entwicklung an solchen Punkten einfach beginnen muss.
Also wer mal im Krankenhaus war zuletzt, der wird wissen, wovon wir hier sprechen. Und
ja.
Ich glaube, dass es am Ende am Geld liegt, dass nicht mehr möglich ist.
Ja, gut, wenn das so ist, dann muss man mit der Situation leben. Mhm. Aber dann darf es auch einer klaren Ansage und Erklärung und nicht immer nur jeder spekuliert und jeder hat ein Fragezeichen, warum ist das so? Ich finde, manchmal ist jemand ehrlich ins Gesicht zu schauen besser, als sie gar nicht ins Gesicht zu schauen. Mhm.
Sie sind Genussbotschafter, sind für die Lufthansa tätig. Sie kreieren Gerichte auf Kreuzfahrtschiffen. Nehmen wir mal die Schiffe oder das Schiff. Was machen Sie da konkret, ohne jetzt zu viel Werbung natürlich zu machen?
Es ist einfach ein Kreuzfahrtschiff, das ist nicht so groß. Es hat nur 1000 Passagiere. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Die meisten haben ja 3.000, 4.000. Und es gibt auf jeder Reise, die man dort macht, gibt es ein Spezialmenü, also von mir ausgewählte Speisen, die ich mit den Köchen bei mir in meiner Kochschule trainiere. Und dann gibt es das sogenannte Johann-Lafer-Menü auf jeder Kreuzfahrt. Wie gesagt, wenn die 4 Wochen geht, gibt es das einmal. Wenn sie eine Woche geht, gibt es das auch. Und ich selber gehe auch 2-mal im Jahr dahin. Ich kümmere mich dann um die Passagiere, kümmere mich um die Küche, gucke, ob alles nach meinem Sinne läuft. Also es ist ein zusätzlicher USB, ein Highlight an Kulinarik. Genauso verantworte ich ja auch das Thema bei der Fluggesellschaft, wo ich ja auch versuche, dass die Leute dort für ihr Geld eine sehr, sehr adäquate Gegenleistung bekommen, dass sie das Gefühl haben, nicht nur der Sitz und auch die Atmosphäre und die Bedienung, sondern auch das Essen entspricht meinen Vorstellungen.
Wann haben Sie die besten Ideen so für neue Rezepte? Man glaubt ja auch beim Essen, da kann man das Rad nicht mehr neu erfinden, oder?
Wann ich die besten Ideen habe, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das geht manchmal gar nichts. Also was ich ja hasse, wenn einer anruft und sagt, kann ich bitte bis morgen Mittag das Menü haben für diese Gala-Veranstaltung? Dann sage ich immer, Moment, langsam, langsam. Jetzt muss man darüber nachdenken, wann ist das denn? Was gibt es zu der Jahreszeit und so weiter? Aber es sind oft die ungewöhnlichsten Plätze. Meistens ist es so, und das muss ich sagen, ich gehe immer im Januar in eine Fastenkur. Und dann liege ich da in meiner Kur und denke mir, ach scheiße, nichts zum Essen. Und dann fallen dir die besten Rezepte ein, weil auch alle Menschen, die mit dir da sind, sprechen den ganzen Tag über Essen und Trinken. Und da fallen die besten Dinge ein.
Also Verzicht ist gut, um sich sowas zu überlegen.
genau.
Ich habe noch eine Küchenschnellantwortrunde für Johann
Lafer. Ja,
gerne. Das wichtigste Küchenutensil.
Perfekte Lebensmittel.
Mein liebstes Küchenkraut.
Ist Basilikum.
Das beste Gewürz.
Ist für mich Pfeffersorten.
Die schlimmste Küchenarbeit.
Ist aufräumen.
Mein Lieblingsfisch.
Ist eigentlich, muss ich sagen, der Kabeljau.
Aus der österreichischen Küche mag ich besonders
den Kaiserschmarrn.
Oh, lecker. Könnten wir jetzt gemeinsam essen.
Können wir jetzt kurz vor eins essen, genau.
Mein nächstes Kochbuch?
Beschäftigt sich mit meinem Leben. Ich werde nächstes Jahr 70 und werde wahrscheinlich so mal ein bisschen meine ganzen Erfahrungen und meine ganzen Dinge, die so über mich hereingebrochen sind, aber auch nicht nur positiv, auch negativ und auch für wen ich alles kochen durfte in meinem Leben. Ich war ja auch Koch des Außenministers Kinkel 4 Jahre und darüber hinaus habe ich ganz viele Prominente kennenlernen dürfen. Ich möchte gern so ein allumfassendes großes Buch machen.
Sie sind immer mal wieder auf einem, ich nenne es jetzt mal Männerwochenende, ein Treff mit Freunden. Wie wichtig ist das?
Ja, das gehört dazu. Also ich sag mal, das gehört genauso dazu, dass man sich heute mit Familien oder mit Ehepaaren trifft, wie mit Männern. Weil ich glaube, dass Männer, das jetzt bitte nicht falsch zu verstehen, von den Gesprächsinhalten oft unter sich anders sprechen, als wenn die Runde gemischt ist. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Anspielungen zu tun, sondern es ist wirklich so.
Aber das sind ja bei den Frauen genauso.
Ja, ist genauso. Man hat da, glaube ich, unter Männern eine andere Umgehensweise, auch eine Inhaltsweise, die man nicht gerne mit gemischten Paaren teilt. Aber das ist einfach mein Empfinden. Und ich muss auch sagen, wir sind ein Stammtisch, wir freuen uns sehr. Wir waren auch oft schon in Sachsen und freuen uns, auch da hinzugehen. Wir waren im Gewandhaus und haben da uns hinter den Kulissen mal alles angeschaut. Wir sind eine sehr illustre, tolle Männerklicke.
Was zeichnet für Sie einen echten Freund aus?
Boah, das ist ganz entscheidend. Wenn es dir schlecht geht, dass der sich meldet, weil die meisten Leute vergessen sofort. Also ich habe auch eine Situation gehabt, wo es mir nicht so gut ging. Und ich muss wirklich sagen, da sind wenig übrig geblieben. Das hat mich sehr, 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 sehr gekränkt, weil ich immer denke, ich war so großzügig. Aber offensichtlich ist es in die falsche Richtung gegangen.
Was zeichnet Sie als guten Freund aus?
Ich glaube, dass ich sehr offen bin und auch, dass ich heute das, was ich empfinde, auch ausdrücken kann. Ich schreibe auch manchmal, du bist ein toller Mensch, ich würde dich gerne umarmen oder umarme dich. Das klingt nicht immer so normal, aber wenn es vom Herzen kommt und wenn man auch dazu steht, dann darf man damit keine Probleme haben.
Als Sie Ihr Restaurant noch hatten, haben Sie mal gesagt, ich möchte Menschen, wenn sie mein Restaurant verlassen, glücklich und zufrieden sehen. Also andere glücklich machen, das macht Sie auch selbst glücklich?
Absolut. Ja. Erfolg ist eine Droge. Und ich sag mal, man kann beim Essen ja auch nicht böse gucken oder den Teller halb zurückgeben. Man isst irgendwie schon in dieser Bubble drinnen und man merkt ja dann als Kellner oder am Ende als Chef, ob die Leute wirklich glücklich am Tisch sind oder die sagen, na jetzt war ich mal da, es ging so oder jetzt muss ich das über mich ergehen lassen. Und das ist eben die Situation, wenn du dann rausgehst und die Gäste verabschiedest und siehst, die sind wirklich offen und herzlich zu dir und geben dir das Gefühl, es war wirklich schön, dann hast du das Größte erreicht, was du erreichen kannst. Nämlich du hast mit deiner Art und mit deiner Arbeit andere Menschen glücklich zu geben. Und in der Bibel steht ja schon, geben ist besser als nehmen.
Über Glück haben wir gerade gesprochen. Was sind so Ihre nächsten Wünsche, Ziele, Träume?
Ja gut, meine Ziele sind natürlich, dass ich noch vieles mit meiner Frau, mit meiner Familie genießen kann, was wir früher nicht genießen konnten durch den 7-Tage-Job, den wir in der Gastronomie hatten mit Hotel und allem drum und dran. Und das Zweite ist natürlich, gesund zu bleiben. Also gesund ist das absolut Wichtigste. Ich meine, da kommen ja automatisch ab einem bestimmten Alter in der Regel Wehwehchen, die mal besser, mal schlechter sind. Aber ich möchte einfach gerne noch einige Dinge genießen, für die wir vorher keine Zeit hatten. Und ganz wichtig ist, ich möchte der Gesellschaft einiges zurückgeben, was ich als Vorteil annehmen durfte. So allen voran sind das gute Rezepte, das sind für mich auch soziale Dinge. Ich bin sehr sozial eingestellt und möchte gerne noch viele Dinge machen, wo andere Menschen, denen es nicht so geht, davon profitieren.
Und wenn wir über Glück sprechen, ein Eis macht uns im Sommer glücklich. Vielleicht wie aus Ihrer Sommerküche ein selbstgemachtes Schokoladen-Chili-Eis. Wie geht denn das?
Ja gut, das ist relativ einfach. Man kocht also Sahne und Milch zu gleichen Teilen auf mit Schokolade. Also gibt dann die Schokolade rein, Bitterschokolade. Dann gibt man etwas Chili gemahlen dazu und dann tut man also Eigelb und Eier aufschlagen und kippt dann diese heiße Schokoladen-Milch-Sahne-Mischung dazu. Dann wird das Ganze nochmal in den Topf gegeben, so auf ungefähr 75 Grad erhitzt. Das kann man sehr gut mit dem Thermometer machen. Da wird das durch ein Sieb gegossen und dann wird das hoffentlich, wenn man das hat, sonst geht das auch nicht, in einer Eismaschine gefroren.
Okay.
Und dann hast du ein mega schönes, cremiges Eis, Schokolade und Chili. Das gibt es ja auch heute in Schokoladentafelform, in ausreichenden Mengen überall. Und das hat sich bewährt, weil die Schokolade wird durch dieses scharfe Chili gewürzt, wird das unterstützt und dadurch schmeckt das noch spannender, raffinierter.
Aber Eismaschine brauche ich schon, ne?
Ja, es so gibt verschiedene Modelle. Nein, es geht bei Creme-Eis nicht. Es geht bei Sorbet, beim Fruchteis geht das, weil man immer zwischendurch mit dem Schneebesen das Sorbet aufschlagen kann. Oder zum Schluss kann man es mit dem Stabmixer auch schön cremig mixen. Aber bei Creme-Eis muss sich der Behälter mit dem Rührwerk, also das heißt, es muss irgendwas sich bewegen, damit es cremig wird. Das geht nicht im Stehen.
Lieber Johann Lafer, ich wünsche Ihnen weiterhin so viele gute Rezeptideen, viel Genuss und weiterhin diese Leidenschaft beim Kochen. Bleiben Sie gesund, das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Und vielen Dank für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch.
Dankeschön und das wünsche ich Ihnen, Frau Henkel. Ich wünsche es auch allen Hörerinnen und Hörern. Ich grüße Sachsen, das ist ja das Land, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen. Also ich komme gerne nach Sachsen, ich liebe dieses Land und wünsche natürlich allen alles Gute.
Johann Lafer und seine Sommerküche, diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.